Was war das? War das dein Handy?
Das war mein Handy, ja.
Okay. Magst du es bitte auf leise stellen? Wir sind hier in einem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zur nachhaltigen Gartennutzung, zur Pflanzenkohle und natürlich der Permakultur. Mein Name ist Nils, ich bin nicht alleine, mein Gast ist heute dabei, der Franz. Hallo Franz.
Hallo Nils, vielen Dank, dass ich hier eingeladen bin in deinem Podcast. Machst du jedes Mal besser, muss ich sagen, ne? Hast du dir nochmal die alten Folgen, die allerersten Folgen angehört von uns, wie wir mit Podcasten angefangen haben?
Ich habe sie noch im Kopf, wie wir sie aufgenommen haben.
Ah, du hast sie nicht schlecht genug im Kopf. Also, da lief es noch ein bisschen ruppelig, aber wenn ich das jetzt mit jetzt so vergleiche, mit wie viel Elan du hier reinsprintest in die Folge, das ist ja nicht zu vergleichen.
Ja, das ist alles Training, ne? Hier, fake it till you make it und dann klappt das schon irgendwann.
Ja, also jetzt mach das und jetzt läuft's und ich bin gespannt, wie es hier weitergeht.
Richtig, der Franz ist nämlich gespannt aus einem guten Grund. Der weiß nämlich gar nicht, worum es heute geht. Das ist heute mal ein neues Konzept. Ich habe mal ein Thema mitgebracht und dann werden wir mal schauen, ob der Franz das so interessant findet wie ich und ob er heute ein bisschen was oder was der Franz heute dazu steuern kann.
Wenn nicht, dann halt nicht, ne?
Ja, dann halt nicht. Dann lässt er dich heute mal beschallen. Genau. Wir können auch gerne direkt ins Thema einsteigen, wenn du möchtest.
Ah ja, ich will dich hier nicht, du bist immer noch im Sprint drin, will ich dich hier nicht aufhalten.
Ja. Ich finde das bei anderen Podcasts, wenn ich sie mir anhöre, manchmal finde ich das so nervig, wenn dann noch 10 Minuten vorher gefaselt wird und dann wird noch Eigenwerbung gemacht für
Dann
irgendwas
faseln wir
und
jetzt hier nicht und legen
dann
direkt
faseln wir jetzt nicht und legen einfach direkt los. Ja, die Zuhörenden werden vielleicht schon wissen, worum es geht. Wahrscheinlich steht es im Titel. Und zwar hattest du vor langer, langer Zeit mal erzählt, dass du einmal in Schweden in einem Nationalpark wandern warst.
Im Sarek-Nationalpark war ich. Wandern ist
Richtig.
untertrieben. Es war mehr ein zweiwöchiger Überlebenskampf.
Ein Überleben. Ja, anscheinend hast du es geschafft. Franz
Ja,
ist hier. Ich weiß
ich
nicht,
habe
mit
es
was für einer
geschafft.
Gruppe er losgelaufen ist, aber ich glaube, ihr seid zu
Einer
zweit wiedergekommen.
großen, ja, zwei sind übrig geblieben. Wir sind zu dritt los und zwei sind angekommen. Kein Scherz,
Ah.
wirklich so.
Ach, was, echt?
Ja.
Oha, okay, das Rätsel
Keine
ist.
weiteren Fragen.
Nee, ich habe
Irgendwann hat
Angst
man
auf
halt
die.
Hunger.
Ich habe Angst auf die Antworten. Ne?
Ich muss ja dazu sagen, wir haben es schon mal erzählt, denn Nils und ich, wir waren auch schon mal zusammen auf einer Insel in Schweden für 2 Wochen. Aber da waren wir noch 18, da war ich noch nicht, ihm noch nicht körperlich so überlegen.
Ja,
Nein, ganz
okay.
kurz die Story, wir sind zu dritt los und einer hat dann festgestellt, dass seine Schuhe dafür nicht ausgelegt waren, weil sie nass geworden sind. Und wenn du keine dichten Schuhe hast und du läufst 50% der Zeit durch so sumpfiges Gebiet, dann ist es auch, glaube ich, besser, wenn man dann es einsieht und zurückgeht, statt sich 2 Wochen in nassen Schuhen da zu quälen, weil es war wirklich hart. Sarek ist schon nicht einfach. Aber ich wollte dich nicht rausbringen. Sarek
Nein, nein, das
Nationalpark.
hat gerade wunderbar funktioniert. Und zwar, du hast gerade gesagt, sumpfiges Gebiet. Das heißt, was ist da so, was wuchs da so in dem sumpfigen Gebiet?
Ach, keine Ahnung, da habe ich mich hier nicht drauf konzentriert. Es war sehr hoch, also wir waren über der Baumgrenze. Und im Norden ist das ein bisschen niedriger, ist ja sehr kalt da oben. War immer so auf 1500 Meter ungefähr. 1000 Meter, 1500. Aber Wasserwuchs, das kann ich dir nicht sagen. Keine Bäume.
Ja, also keine Bäume, ist dann eher niedrige Vegetation, sowas wie
Genau.
Farne oder
Ja,
Büsche.
auch mehr so sumpfiger Kram, ne? So sehr dickblättrige, kurze und so kleine Sträucher, die so auf Bodenhöhe rumwuchsen.
Okay. Gab es doch manchmal einige Steine, die öfters nass waren? Ich will, dass du ein Wort sagst.
Ja, es gab auch so grünen Pelzbelag schon mal,
Ah,
so Moos
ja, okay.
vielleicht oder
Ah!
Flechten.
Aha, okay. Guck mal. Da wuchs also Moos. Guck mal, da wuchs sonst kaum was anderes, aber Moos. Und lustig, dass du es ansprichst. Kam jetzt einfach zufällig. Das ist auch das Thema des heutigen Gesprächs. Mal gucken, ob wir damit die ganze Folge füllen können.
Da weiß ich doch schon den Titel für die Folge.
Hast du schon eine? Ohne Moos nichts los?
Ja, der springt einem ja quasi ins Gesicht. Vielleicht ist es zu naheliegend. Überlegen wir es mal.
Okay. Und zwar hatte ich ja vor auch schon einiger Zeit mal angesprochen, dass mein Opa sich darüber beschwert hatte, dass Moos bei ihm im Rasen wuchs. Und dann überlegt, wie er das Moos bekämpfen kann, was er da machen kann. Dann kam mein Gedanke, ja, warum muss man dieses Moos überhaupt bekämpfen? Ist es schlecht? Ist es vielleicht sogar gut? Warum möchte man es nicht da haben? Dann
Ja.
hatte ich das einmal im Podcast angesprochen und dann kam auch direkt Rückmeldung von fleißigen Zuhörenden, dass noch bitte mal eine Moosfolge folgen soll. Und diese Folge soll heute folgen.
Ich bin sehr gespannt. Wie war dein, du hast dich jetzt damit beschäftigt, kurze Frage von mir, wie war dein Vorwissen zum Thema Moos, bevor du dich damit beschäftigt hast?
Nachdem ich mich damit beschäftigt habe, würde ich sagen, mickrig. Aber es also, ich muss sagen, echt nur so ein paar Stunden sich mal in so ein Thema einzuarbeiten, ich habe mich dann wieder total verloren. Du kennst ja, wie das, du weißt ja, wie das geht. Ne? Da findet man eine Quelle, dann werden da 10 Fakten genannt und dann kommt man von einem Fakt zum nächsten und dann springt man auch themenübergreifend zu anderen Themengebieten. Auf jeden Fall sehr schön, habe ich mich nach ein paar Stunden wieder rausziehen können aus diesem Informationssumpf. Und diesen
das Gute möchte, aber, sorry, ja? Dass ich dich da unterbreche, das Gute ist aber, wenn man so ein Thema hat, wo man so neu einsteigt, da hat man halt sehr schnell einen sehr großen Wissenszuwachs. Ne? Wenn man schon tief im Thema drin ist, muss man halt sehr tief graben, dass man noch viele neue Infos findet. Aber wenn man gerade so neu anfängt, deshalb finde ich, macht es immer Spaß, sich mit neuen Sachen zu beschäftigen. Weil da lernt man immer sehr schnell sehr viel und erweitert seinen Wissensschatz immer sehr, sehr schnell.
Das Erste, was ich gelernt habe, ist das, was ich gerade gemacht habe, mich nämlich über Moose einzulesen, mich in der Wissenschaft, in das Themengebiet, mit dem Themengebiet der Moose zu beschäftigen, nennt sich die Bryologie. Also, falls heute jemand sagt, hier ist das Herzensthema gefunden und da möchte ich gerne mein Lebenswerk draufsetzen, Bryologie, das ist das Studium. Für
Bryologie,
dich.
Okay.
Genau. Und zwar, wie ist deine Erfahrung erstmal von Moosen? Hast du, wo findest du Moose überall?
Ja, also wir hatten bei uns auf der Fläche haben wir im Winter viel Moos gehabt. Ne? Also da hatten wir auch zwischenzeitlich das Thema aufgekommen, okay, hier ist sehr viel Moos im Rasen, müssen wir da irgendwas machen. Inzwischen sieht man davon nicht mehr so viel, jetzt wo das Wetter wärmer geworden ist. Und ansonsten, also wo sieht man Moos? Meistens, Moos verbinde ich eher so mit dem Wald. Also ne, wo es dunkel und feucht ist, da vermute ich auch eher das Moos. Und halt, wie du gesagt hast, ne? Ich weiß, dass meine Oma das auch macht. Immer hier vertikutieren, das Moos schön aus der Wiese rausholen, damit das Gras vernünftig wächst. Das ist so der zweite Punkt, wo ich hier mit Bryologie in Kontakt gekommen bin.
Genau, das sind auch einige von den Punkten, also da gibt es noch ein paar andere Gebiete, ne? Wo zum Beispiel Felsen oder sowas, ne? Schattige Orte. Das sind ja alles die Gebiete, in denen Moos gut wächst. Also was braucht Moos zum Wachsen? Vielleicht fangen wir erstmal so an. Moos ist eine Pflanze, die an Standorten gut wächst, an denen sonst eigentlich relativ wenig wächst. Und das sind meistens schattige Orte zum Beispiel. Viele Pflanzen, auch die Wiese, braucht ja Sonne zum Wachsen. Moos braucht davon nicht so viel. Das wächst auch im Halbschatten oder im Schatten.
Ja.
Nässe, ne? Moos braucht sehr viel Feuchtigkeit. Das heißt, da, wo es sehr feucht ist, wo es vielleicht den Graswurzeln schon zu feucht ist, ja, weil Staunässe ist ja auch nicht gut für die Wurzeln im Boden, da schafft es Moos, sich auch anzusiedeln. Und auch da, wo es sauer ist. Ja, Pflanzen, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, haben einen bestimmten pH-Bereich, in dem sie sehr gut Nährstoffe aufnehmen. Ist für jede Pflanze ein bisschen anders und Moos schafft es auch auf ziemlich sauren Böden gut zu wachsen. So, und das ist erstmal, wenn wir uns jetzt das Moos anschauen, ist ja meistens das Moos als ein Beikraut, als ein Unkraut betitelt. Wenn man auch Moos googelt oder Moos im Rasen oder Moos im Garten, dann kommt man zu tausenden Seiten, die dir genau erklären, wie du das aus dem Rasen kriegst und dass es ganz schrecklich ist, aber meistens Da habe ich mich nämlich gefragt, ob es wirklich nur Ästhetik ist. Und meistens wurde die Ästhetik erwähnt, also dass es nicht schön aussieht.
Das ist auch so das Einzige, was mir einfallen würde, warum. Also mich stört es nicht, muss ich sagen. Ne? Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, das irgendwie rauszuholen. Und das ist. Man hat ja auch bei den anderen Beikräutern, hat man das ja, die wachsen schnell durch, die kommen schnell zwischen meinen Reihen oder so. Das ist beim Moos ja gar nicht. Ne? Das ist in meiner Wiese und nimmt da halt dem Gras oder was auch immer ich da wachsen möchte, den Platz weg, habe ich das Gefühl. Das ist so das, was die Leute, glaube ich, dann stört. Und halt vielleicht die Farbe, ne, dass es halt dann auch schon mal so ein bisschen braun wird, wenn es nicht genug von dieser ganzen Feuchtigkeit hat, die du erzählt hast.
Genau, richtig. Und ich habe mich jetzt halt, habe mal ein bisschen mich damit beschäftigt, ist es denn schlecht, hat es vielleicht sogar irgendwelche Nutzen? Ne? Wenn wir in der Permakultur arbeiten, dann gucken wir immer, was für Nutzen hat es für mich, für das Ökosystem, ja, für andere Faktoren. Und vielleicht, jetzt fällt mir gerade auf, ich habe meinen ursprünglichen Pfad verloren. Normalerweise fange ich ja mal an mit der Geschichte von etwas. Ich habe nämlich auch was zur Geschichte der Moose aufgeschrieben. Die Geschichte der Moose fängt nämlich an vor etwa 400 Millionen Jahren. Und da haben sich Moose aus Grünalgen entwickelt. Grünalgen hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, ne?
Haben wir schon mal drüber gesprochen, ja. Oder? Ich weiß, dass wir privat auf jeden Fall drüber gesprochen haben, drüber gestolpert sind in der letzten Zeit. Aber ich weiß nicht, ob wir im Podcast drüber gesprochen haben.
Ah, vielleicht vertue ich mich auch gerade. Da ging es einmal um, wie heißen die denn nochmal? Diese kleinen Pflanzenteile, die den Sauerstoff in der Atmosphäre hergestellt haben.
Ah, doch, wir hatten schon mal über das Thema gesprochen. Ja, in der, welche Folge war das denn noch? Ich glaube, mit der Pflanzengilde.
Genau, wenn dazu noch Fragen bestehen oder da noch Informationsbedarf ist, dann können wir dazu bestimmt auch gerne mal eine Folge organisieren.
Genau.
Aber genau, sie haben sich ursprünglich aus den Algen entwickelt und es gibt drei unterschiedliche Arten von Moosen. Ich habe nämlich immer, wenn ich ein Moos vor Augen habe, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wie sieht das Moos aus, was in deinen Kopf auftaucht, wenn du an Moos denkst?
Grün wahrscheinlich.
Ja, ist schon mal gut, ja.
Grün und ich weiß nicht, wie man Moos beschreiben soll, so moosig halt, ne? Also es ist nicht so, dass ich eine Art Moos kenne, ich kenne jetzt schon verschiedene. Mhm. Deshalb weiß ich nicht, ich habe jetzt nicht so das Prototyp Moos vor Augen.
Also mein Prototyp Moos ist weich, watteartig, hat so eine kleine, so eine krisselige Struktur. Mhm. Und das ist eine Art von Moos, das ist eine sehr verbreitete, das nennt sich das Laubmoos. Dann gibt es aber noch das Ledermoos und das Hornmoos. Und Leder und Hornmoos, die sehen eher aus wie flache Blätter, würde ich mal sagen. Da gibt es ganz fachliche Unterscheidungen, an die ich mich nicht herangewagt habe. Übrigens, bis heute gibt es immer noch keine einheitliche, ist es wissenschaftlich immer noch nicht ganz geklärt, wie die genaue Unterscheidung zwischen dem, oder die genaue Beziehung zwischen dem Hornmoos, dem Ledermoos, dem Laubmoos und den Gefäßpflanzen ist. Also, falls wir hier gerade mal neue wissenschaftliche Fragen wieder aufwerfen, Bryologie, da kann man das bestimmt erforschen. Und ich habe mich jetzt gefragt, ne, so, wir haben diese konkurrenzschwache Pflanze, die im Grunde nur dorthin geht, wo es anderen Pflanzen schwerfällt. Was ist denn jetzt der genaue Nutzen davon? Und wenn wir über Moose reden, da kam mir auch direkt direkt in den Kopf, ich weiß nicht, ob du das als Kind mal gemacht hast, dich ins Moos gelegt hast.
Boah, bestimmt. Weiß ich nicht. Ja,
bei uns im Garten gab es eine Ecke, da ist ganz viel Moos gewachsen. Und dann haben wir als Kinder das Moos noch aufgehäuft. Dann war da richtig so eine 20, 30 Zentimeter dicke Schicht Moos. Dann konnte man sich gut reinlegen, war sehr weich. Aber es waren unglaublich viele Insekten darin. Und dann kam ich auf die Idee, ja, vielleicht hat Moos ja auch eine wichtige Rolle im naturnahen Garten. Und dann ist mir eingefallen, dass wir ja eine Expertin zum naturnahen Gärtnern haben, nämlich die Steff. Mhm. Und dann habe ich die Steff gefragt und sie hat mir ein kleines Interview gegeben, in das wir jetzt mal kurz reinhören können.
Ah, den Joker hat er gezogen. Telefon-Joker.
Ja, hallo Steff, erstmal vielen, vielen Dank, dass du wieder hier bei uns im Podcast bist.
Hallo.
Heute zum Thema Moos in naturnahen Gärten. Und zwar haben wir uns die Frage gestellt, ist Moos jetzt gut oder nicht gut? Es gibt viele Menschen, die möchten das Moos nicht gerne in ihrer Wiese haben. Und jetzt mal die Sicht aus der naturnahen Perspektive, aus der Sicht eines naturnahen Gärtners. Ist Moos in der Wiese schlecht?
Also erstmal ist auf keinen Fall schlecht. Das kann ich jetzt schon mal so sagen. Und es ist so, es hat tatsächlich ästhetische Gründe. Ich habe natürlich, also ich bin jetzt auch keine Moosexpertin, aber als du dann gesagt hast, das Thema Moos kommt, habe ich auch ein bisschen natürlich mal gelesen und ein paar Sachen wusste ich auch. Und also zum einen, es gibt ungefähr 1100 verschiedene Moosarten allein nur in Deutschland, was echt viel ist, finde ich. Also hätte ich erwartet. Ich dachte, es gäbe vielleicht so 10 oder so, ne? Aber das ist ganz schön viel. Ne? Und im Grunde haben Moose wirklich tolle Eigenschaften. Ne? Also zum einen speichern die natürlich Wasser wie ein Schwamm. Das heißt, es gibt ja immer mehr auch diese Starkregenereignisse. Ne? Also das hat man ja jetzt gesehen und es kommt auch immer wieder. Und gerade Moos ist da natürlich, wenn du Moos im Rasen hast, oder sonst auch irgendwo, ist das natürlich super sinnvoll, weil das, wie gesagt, wie ein Schwamm das speichert und dann langsam wieder in den Boden zurückführt, so, ne? Dass der Boden auch davon was hat. Also das ist zum Beispiel eine super Eigenschaft. Dann verbessern Moose auch die Wasserqualität. Also die können Wasser entgiften, filtern, reinigen sozusagen. Ne? Also so, das ist auch gut. Die können so Mikroklima sozusagen regeln in dem Bereich, wo die sind, wie so eine kleine Klimaanlage. Also das heißt, ne, wenn es auch total heiß ist, durch diese Verdunstung und so, wird es ein bisschen kühler. Also das ist natürlich jetzt nicht riesig viel, ne, aber ein bisschen. Und was ich auch erstaunlich fand, ist, dass Moose die Luftqualität einfach total verbessern. Das heißt, ein Quadratmeter Moos bindet ungefähr 20 Gramm Feinstaub. Ne? Feinstaub ist ja auch immer ein Thema auf dem Land, vielleicht weniger als in der Stadt, aber eben auch. Genau, und dann die allerneuesten Erkenntnisse sind, dass Moose Duftstoffe abgeben, die das Immunsystem fördern. Also, ne, habe ich auch nicht gewusst, ist aber tatsächlich so. Dann sind Moose für den Klimaschutz natürlich total wichtig, auch gerade Torfmoose und so weiter, aber auch Moose allgemein. Die bieten Lebensraum für verschiedene Tiere, Insekten, Spinnen, Gehäuseschnecken. Und Gehäuseschnecken, Achtung, nicht wie Nacktschnecken. Gehäuseschnecken sind sinnvoll, die fressen das Gelege der Nacktschnecken, fressen eigentlich normalerweise kein Gemüse, sind also zu fördern im Garten. Das weißt du ja selber. Genau, aber auch Amphibien, je nachdem. Und genau, und dadurch, dass es so ein Refugium für verschiedene Insekten und so weiter sind, bieten Moose dann eben auch Futter für Vögel, Igel, Nistmaterial und so weiter. Und die können eben keine Pollenallergien auslösen, was ja, ne, bestimmte Gräser eben können. So, ist ja auch manchmal ganz wichtig. So. Also das sind so allgemeine Sachen, um einfach mal zu verdeutlichen, wie wertvoll Moose eigentlich sind und dass das oft total unterschätzt wird. So, ne? Und ja, genau. Und im Garten oder auf dem Rasen ist es so, normalerweise wächst Moos ja unter anderen Bedingungen als Rasen. So, ne? Also das heißt, wenn irgendwo Moos wächst, liegt es meistens an den Bedingungen. Das heißt, dann ist es irgendwie verdichteter Boden oder saurer Boden, nasse, feuchte, stark schattige Orte, wie auch immer. So, ne? Das heißt, da sind dann Moose etabliert und eigentlich auch sinnvoll, weil die den Rasen eher unterstützen und fördern. Ne, durch die Punkte, die ich eben auch genannt habe, dass sie das Wasser speichern können und so weiter, sind die eigentlich für einen gesunden Rasen ganz wertvoll. So, ne? Und ich finde, also meiner Meinung nach und auch so aus naturgärtnerischer Sicht sozusagen, ist es sinnvoll, die Moose da, wo sie halt sowieso natürlich vorkommen, einfach auch zu lassen, weil sie dem Rasen nicht schaden. Sie machen eigentlich nur positive Dinge und wenn man mit den Füßen drauf geht, ist es ja auch super weich. Also schön. So, ne? Also so, insofern sehe ich jetzt überhaupt keine Notwendigkeit. Natürlich, wenn man jetzt eine Wildblumenwiese irgendwie anlegen will, dann muss man ja sowieso die obere Bodenschicht vom Gras, also haben wir ja schon mal gesagt, die Grasnarbe abtragen und dann und natürlich trägt man da auch die Moose ab, da muss man eventuell den Boden abmagern, damit das funktioniert. So, ne? Aber auf jetzt normalem Rasen, den die Leute haben, wertet den Rasen einfach auf. So.
Ja, viele, genau. Viele spannende Punkte, die du gerade angesprochen hast. Da fallen mir direkt diese Feinstaubwände ein, die in einigen Städten inzwischen angebracht werden, wo auch Moose angezüchtet werden, um eben den Feinstaub zu reduzieren.
Genau.
Und wenn ich jetzt mal auf, also das waren jetzt ganz viele positive Eigenschaften für Moose. Gibt es denn Bereiche, wo ich sagen würde, da sollten Moose eher nicht sein? Also gibt es irgendetwas, wo Moose schädlich sein können?
Also schädlich wüsste ich tatsächlich jetzt nicht, ne, dass da irgendwas, dass es irgendwas gibt, wo man sagt, jetzt gerade auf dem Rasen oder so, das Einzige, wo ich, das hat aber andere Gründe, ist, wo ich sagen würde, da muss man halt gucken, das ist natürlich auf Gehwegplatten oder so, weil es einfach glatt sein kann dann und je nachdem, ne, die Leute ausrutschen können und so weiter, da muss man vielleicht je nachdem gucken, wo die sind, ne, man kann natürlich vielleicht auch welche lassen, die man nicht begeht, aber so grundsätzlich, aber so im Rasen, Moos, also das habe ich auch extra gelesen, Moos verdrängt nicht. Also es ist eben nicht so, dass da Moos ist und es plötzlich den tollen, guten, in Anführungsstrichen, Rasen so, ne, verdrängt, sondern Moos wächst eben einfach nur da, wo normalerweise die Bedingungen sind und da wächst das Gras eben einfach nicht so gut. So, ne? Also insofern, genau, also schädliche Eigenschaften, die ich jetzt tatsächlich nicht. Genau, also könnte ich dir jetzt nicht sagen. Es gibt vielleicht konventionelle Gärtner, die das anders nehmen, das weiß ich nicht.
Ja, spannend, spannend. Also das trifft ja auch vollkommen dann das, was mein Opa gesagt hätte, dass er, wenn er das Moos im Grasen reduziert, dass er dann guckt, dass er das anders düngt, weil dann wahrscheinlich die Bedingungen geändert werden, sodass dann das Gras besser wächst und dann weniger die Moose.
Genau, es ist tatsächlich so, wenn du natürlich willst, dass wenn du so einen Golfrasen haben willst, der, um das nochmal zu sagen, einfach wirklich Sinn, also ökologisch gesehen wirklich keinen Sinn macht. Aber falls es irgendjemanden geben sollte, der es macht, lasst es. Aber falls, klar, dann kann man natürlich, wenn man das Moos loswerden will, vertikutieren oder kalken oder eine Form düngen, sodass der, ne, dass da das Gras besser wächst. Das kann man natürlich machen. Aber es ist Arbeit und es kann auch sein, dass es irgendwann wiederkommt.
Ja. Okay, super. Das war jetzt ein sehr guter Einblick in das Thema Moos im naturnahen Gärtnern. Dann bedanke ich mich einmal vielmals dafür und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Ja, sehr gerne. Macht mir total Spaß. Ich bin immer bereit. Bis bald.
Genau, richtig. Wenn jemand mehr zum Thema Moos oder naturnahes Gärtnern erfahren möchte, könnt ihr euch gerne bei der Steff melden beim naturnahen Garten e.V.
Ja, nee. Naturgarten.org. Also der Naturgarten e.V., also naturgarten.org, Internetseite und genau, meldet euch, ich bin da.
Naturgarten.org. Genau. Wunderbar, genau. Vielen Dank dafür.
Ja, gerne. Tschüss.
Tschüss. So, Franz, und was meinst du?
Ja, sehr, sehr spannendes Interview. Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass du hier mit was ankommst. Da muss ich ja bald mal irgendwie nachziehen und dich mit einem Thema überraschen. Schön nochmal von ihr zu hören. Freue ich mich immer. Das ist immer die geballte Expertise zum Thema naturnahes Gärtnern. Und das ist doch Wasser auf unsere Pro-Moos-Mühlen, oder nicht?
Ja, eigentlich schon. Ich meine, die Botschaft, die Nachricht war ja eindeutig. Moose sind ein wichtiger Teil und dass viele Dinge, die zumindest ich davon gehört habe und die ich auch in bestimmten Foren immer mal wieder gelesen habe, die stimmen einfach nicht. Ne? Das, was sie gerade auch gesagt hat, dass das Moos das Gras verdrängt, das habe ich so auch nicht aufgenommen. Also Moos ist eigentlich sehr konkurrenzschwach und dass es im Grunde nur dahin geht, wo eben jetzt gerade nichts anderes durchkommt.
Ja. Ja, genau. Deshalb, ne, wir haben es ja bei uns auch, wir haben es im Winter gesehen und oder im zeitigen Frühjahr, wenn halt das Gras auch noch nicht so wirklich wächst, aber wenn es dann richtig losgeht, dass das Gras genug Wasser und Licht hat, dann gibt es, glaube ich, nicht so viele Chancen, nicht so viele Pflanzen, die da eben eine Konkurrenz haben, da vorbeizuwachsen. Deshalb sehe ich das auch genauso. Ich war sehr beeindruckt von deinem ganz zufriedenen als sie gesagt hat, dass du ja doch dich mit den Gehäuseschnecken so gut auskennst. Spannendes Interview. Wie ist denn jetzt deine Herangehensweise an deinen Großvater? Meinst du, kriegst ihn überzeugt, dass er das Moos im Rasen lässt?
Ja, ist ja nicht so, als ob ich es nicht schon versucht hätte. Mit einer sokratischen Methode habe ich das versucht, ne? Gezielte Fragen stellen, sodass sich die andere Person das dann selbst beantwortet. Aber Steff hat es auch nochmal angesprochen, es läuft am Ende immer auf eine Ästhetik hinaus. Und ich glaube, für viele Menschen ist dieses, ich möchte einen gepflegten, einen einheitlichen Rasen haben, das ist so, das soll, was da ist. Und das habe ich ganz genau so auch in den Foren gelesen, die dann sagten, dass Moos schlecht ist. Einheitlichkeit war wirklich wörtlich genannt worden. Und ich glaube, wenn man davon nicht wegkommt, dann wird es schwer, jemanden dazu überzeugen. Ne? Vielleicht noch, also es könnte natürlich sein, wie jetzt die Steff gesagt hat, wenn es zum Beispiel auf Gehwegplatten ist, das hatte ich auch schon mal in Costa Rica erlebt, da war ich, habe ich auf einer, bei einer Organisation gearbeitet, die Wildtiere gerettet hat und wieder ausgewildert hat und da gab es einen ganz, ganz langen Weg, einen ganz langen Steinweg mit ganz vielen Felsplatten und die mussten alle paar Monate mal abgeschrubbt werden, weil sich da Moose drauf gebildet haben und es echt rutschig wurde.
Musstest du sie auch mal abschrubben?
Ja, lustiger. Interessanterweise musste genau in dem Moment, wo ich da war, wieder die nächste Schrubbaktion vorgenommen werden. Als ob das abgesprochen wurde.
Klingt nach einer Arbeit, die nicht so viel Spaß macht.
Nee, auch nicht wirklich.
Das war dein innigster Kontakt mit Moos bisher.
Ja, indirektester. Zumindest mein konfrontativster Kontakt mit dem Moos. Okay. Ansonsten habe ich auch noch manchmal Kontakt mit dem Moos, wenn Regenrinnen verstopfen. Dann gibt es ja auch diese Mooseballen, stimmt, die auf den Dächern wachsen und dann durch die Regenrinnen laufen. Genau, vielleicht noch ein paar Sachen zum Moos. Und zwar, Steff hat es gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Moosarten. Einige davon sind sogar gefährdet. Ich habe sogar gelesen, dass man gar nicht überall Moos wegnehmen darf, gerade aus Naturschutzgebieten und sowas, ne? Weil viele Menschen nehmen sich gerne Moos und packen das dann in so kleine Gestecke zusammen, die man verschenkt. Da sollte man gut aufpassen, wo man das macht. Aber wenn man jetzt Moos im eigenen Garten hat, kann man das natürlich dafür nehmen. Und das bringt mich eigentlich auch schon zu dem einem wichtigen Punkt. Und zwar, was für Nutzen hat denn jetzt Moos in unserem Kreislauf? Wir haben gerade schon gesprochen, gut, ne, für das naturnahe Gärtnern ist es wichtig. Steff hat im Nachgespräch zu mir auch nochmal gesagt, im Moos leben ganz viele von diesen kleinen Bärtierchen. Mhm. Hast du schon mal von Bärtierchen gehört?
Bärtierchen habe ich schon von gehört, ja.
Hast du zufällig auch in Löwenzahn davon gehört?
Jetzt, wo du es sagst, ja, ich glaube schon. Aber eigentlich kenne ich es vom Mikroskop her, dass ich es schon mal mikroskopieren durfte.
Ach, lustig, ja. Schade. Ich dachte nämlich, weil das war eine ganz alte Erinnerung. Wir haben schon mehrmals in diesem Podcast zu Löwenzahn referiert, aber das war auch eine Folge, wo Peter irgendwelche Bären suchen wollte und dann wollte er halt große Braunbären suchen und dann kam raus, dass sie so kleine Tierchen halt nur suchen.
Ah, schön, dass du hier nochmal auf ihn referierst und dass du ihn Peter nennen darfst.
Ach, der Peter. Genau, aber abgesehen von den ganzen Benefits, die das Moos für unseren Garten und für unser Ökosystem hat, kannst du dir vorstellen, wofür kann man Moos denn sonst noch so benutzen?
Also ich benutze Moos. Deshalb habe ich auch schon, jetzt wo du es gesagt hast, dass es einige Naturgeschützte gibt, ich habe auch schon Moos gesammelt, aber das lebt natürlich noch, denn ich benutze es für Hermetosphären. Das sind diese abgeschlossenen Gläser, wo dann ein kleines Ökosystem drin ist, was im Idealfall ewig lebt, weil es sich selber, ne, weil es ein kleiner Kreislauf ist, der sich selber immer wieder trägt. Pflanzen verrotten, es entstehen wieder Nährstoffe, die Pflanzen, die Leben aufnehmen und so weiter. Und in diesen Gläsern muss das Wasser irgendwo gespeichert werden. Ne? Es gibt da auch wie so kleine, ein bisschen wie so Regen, ne? Dann sind die Wände sehr beschlagen und das hängt natürlich immer von der Temperatur ab. Und wenn die Luftfeuchtigkeit nicht so hoch ist, muss das Wasser ja irgendwo gespeichert sein. Und dafür benutzt man Moos. Dafür muss da immer Moos drin sein. Und genau dafür nutze ich Moos.
Ah, okay. Also es ist praktisch Teil des kleinen Öko-Kosmos, den du da in deinem Glas dann heranziehst.
Genau. Und da ist der Hauptnutzen, zumindest was ich gelesen habe, ist darin, dass es das Wasser speichert.
Mhm. Ja, ist ja auch ein Punkt, wo ich mich aber auch frage. Also da bin ich jetzt noch nicht tief genug im Moos drin. Was passiert in Trockenzeiten mit Moos? Kann es austrocknen, so wie diese Bärtierchen zum Beispiel? Die können getrocknet werden und dann werden sie wieder befeuchtet und erwärmt und dann leben sie weiter. Passiert das mit Moos auch so? Also wenn ich jetzt eine Moosfläche habe und gibt eine Dürre oder ist dann da erstmal alles tot? Was ich noch erwähnen wollte dazu, Moose vermehren sich. Oh ja, das ist interessant. Moose vermehren sich über Sporen. Ja, das heißt, ich kann praktisch nicht sehen, wo Moose wachsen wird, wenn sich die Bedingungen da ergeben, ob da jetzt Sporen hingekommen sind oder nicht. Aber die Art der Vermehrung, da hatten wir doch auch mal eine Folge zu. Kannst du dich dran erinnern?
Ja, da kann ich mich dran erinnern. Und ich erinnere mich, ich habe, wo wir ganz kurz noch dabei sind, ich habe auch sehr viel mit da sind wir jetzt wieder woanders. Okay, ja, ich erinnere mich zurückgespult. Ja, ich erinnere mich an die Folge zur Vermehrung. Könnt ihr gerne reinhören. Ich habe gar keine Ahnung, welche Nummer das ist, aber ich werde auch die Folge euch in der Podcast-Beschreibung natürlich verlinken.
Da hattest du zwei Hauptarten der Vermehrung genannt. Wie hießen die noch gleich? Die vegetative und die generative.
Vegetative und generative Vermehrung.
Ja, genau. Es ist nicht so schlimm. Es ist,
generative ist die geschlechtliche und die vegetative ist die ungeschlechtliche Vermehrung. Ja, ich war jetzt mit dem Kopf noch bei meinem versemmelten Referenz zu etwas anderem, was ich gelernt habe. Da war ich noch am Kram, wie ich da wieder drauf zurückreferieren konnte.
Möchtest du raushauen? Lässt dir keine Ruhe.
Nee, es passt jetzt nicht so. Da muss ich irgendwie hinwühlen. Aber ja, möchtest du was
zur vegetativen und
generativen?
Altes Thema im Kopf, genau. Und zwar bei diesen Arten, da meintest du ja, viele Pflanzen haben eine von den beiden Vermehrungsarten und das Moos ist eine dieser Pflanzen, die beide Vermehrungsarten hat. Und das nennt sich ein Generationswechsel. Das heißt, einmal hat es eine geschlechtliche Vermehrung und dann in der nächsten Generation eine ungeschlechtliche Vermehrung. Das heißt, es vegetiert praktisch, es kopiert sich, wenn man das so nennen kann. Und das Interessante dabei ist, dass durch die nicht geschlechtliche Vermehrung vermehrt sich das Moos, also kann es ganz, ganz, ganz viele Nachkommen erzeugen oder Kopien von sich erzeugen, wenn man das so nennt. Und durch die geschlechtliche Vermehrung wird das Genmaterial durchmischt. Das heißt, dadurch sind sie natürlich anpassungsfähiger. Fand ich auch eine interessante Mischung.
Sehr spannend, ja.
So, genau. Aber jetzt kommen wir mal zurück. Jetzt habe ich mein Rant über die Vermehrung des Mooses durch. Über die Nutzen. Ich habe mir nämlich ein paar Nutzfaktoren aufgeschrieben, in denen man das Moos anwenden könnte. Und eins fand ich ganz lustig, dass zum Beispiel im Mittelalter wurden Moose benutzt, um Matratzen zu füllen und Polster und darauf zu schlafen. Es gab auch ein Moos, das wurde Schlafmoos genannt.
Er war bestimmt besonders flauschig. Das
Denke
Problem,
ich
was ich
mir.
da nur sehe, ist, dass es halt Wasser so gut speichert, ne? Also es darf halt nicht nass werden, sonst fängt es irgendwie an zu schimmeln und so oder zu faulen. Ich weiß es nicht. Muss man wahrscheinlich schön im Trockenen halten.
Ja, genau. Ich meine, eine Matratze sollte man auch im Trockenen halten.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass ein Moos noch einfacher die Feuchtigkeit aufnimmt als meine Matratze, die irgendwie mit irgendeinem künstlichen Stoff gefüllt ist.
Das bringt mich zu einem zweiten Nutz oder einem ehemaligen Nutzen. Moos
Zu
wurde wohl mal.
dem, dass man ja auch nachts sehr viel schwitzt. Du schwitzt ja irgendwie einen halben Liter Wasser am Tag raus und da, also da kannst du die Matratze ja gar nicht trocken halten immer. Okay, ja, das
Es
noch dazu.
ruft nach einem Experiment, würde ich sagen.
Ja, Nils, du bist doch unser Schlafexperte.
Ich
Du kannst
schlafe
ja
leider auf dem
mal.
Boden. Ich habe keine Matratze, auf der ich schlafe.
Ja,
Deswegen.
umso besser, da können wir es direkt ausprobieren.
Ja, ich bin kein Matratzenschläfer. Nee, das musst du leider übernehmen.
Vielleicht ja eine
Jetzt.
Moosmatratze.
Okay, pass auf, wir können hier einfach eine Umfrage machen. Wer von uns beiden soll mal auf einer Moosmatratze schlafen? Dann. Okay, ein anderer Nutzfaktor, eine andere Anwendung, für die es mal genutzt wurde, sind Babywindeln. Zwar gab es
Okay.
Urvölker in Nordamerika, die haben aus Moosen Babywindeln oder hier, wie heißt das nur, Menstruationseinlagen und sowas gemacht, eben genau wegen dieser Saugkraftwirkung.
Hey, wäre ich nie drauf gekommen, als du mich eben gefragt hast, wofür man Moos benutzen könnte.
Ja, ne? Noch was
Hast
anderes,
du.
wofür man es benutzen kann, das wird auch öfters von Menschen benutzt, die Blumen zum Beispiel verschenken. Ne? Damit werden auch Blumen gepolstert oder Pakete. Man kann auch, anstatt dass man diese kleine Blubberblasenfolie da reinmacht, kann man Moos dort reinmachen. Oder, was ich auch interessant fand, als Dämmstoff für den Bau. Da muss man aber auch aufpassen, dass da zum Beispiel keine Insekten drin sind, ne? Dass das trocken ist und sowas, mit Feuergefahr und sowas. Aber da kann es auch mit benutzt werden. Und, was ich auch noch interessant fand, ich habe ja eben gesagt, das Moos hat bestimmte Präferenzen. Ne? Es wächst in schattigen, nassen Orten, oft auch da, wo der pH-Wert niedrig ist, also sauer ist. Und da gilt es dann natürlich auch als Indikator. Es zeigt halt genau diese Standorte an, aber es zeigt dann noch viele andere Dinge an. Unter anderem Schwermetalle oder Radioaktivität, weil das Moos sehr viel aufnimmt. Das hatte Steffi auch gesagt. Moose nehmen nehmen Feinstaub auf. Und die Moose können nicht ganz steuern, was sie aufnehmen. Das heißt, in den Moosen akkumuliert sich einiges und dann kann man an den Moosen absehen, wie Belastung von zum Beispiel Schwermetallen oder Radioaktivität oder chemische Verschmutzungen. Mein Gott, heute habe ich es aber. Genau, wie die Belastungen zunehmen oder abnehmen. Wird übrigens dann auch wirklich genutzt. Es gibt verschiedene Moosarten, die überwacht werden, um zu gucken, wie sich die Belastungen verhalten.
Das ist aber dann nicht so eine Indikatorpflanze, wo man sagt, okay, wenn die irgendwo wächst, dann ist es radioaktiv belastet, sondern man muss sie dann schon noch zerlegen, um das genau rauszufinden.
Ja, genau. In dem Fall muss, ja, richtig. In dem Fall muss man sie schon noch zerlegen.
Dann hat man den Pfad der Tugend verlassen, habe ich gehört.
Hatte mal jemand sehr Weises gesagt, ja?
Ja.
Ja, und wie
Ja,
bei ganz.
spannend. Achso, ich kam noch mehr.
Ja, vielleicht noch
Entschuldigung.
eine Sache. Wie bei ganz, ganz, ganz vielen Pflanzen wurde sie auch für verschiedene Salben und so weiter benutzt. Dann gibt es immer. Ich meine, es ist ja eine riesige Kategorie. Ja, sowas, als würde ich sagen, ich benutze Pflanzen, um Tee zu machen. Da gibt es ganz viele verschiedene. Deswegen habe ich mich da jetzt auch nicht näher mit beschäftigt.
Salben ist nicht dein Thema.
Nee.
Wenn du sagst, dass es von alleine kommt, meistens, dann muss man wahrscheinlich gar nicht, wenn man sagt, okay, ich will dieses coole Moos unbedingt in meinem Garten haben, vielleicht geht es ja jetzt in die andere Richtung, dass man irgendwann sein Gras aus dem Garten rausholt, um das Moos zu fördern nach dieser Folge. Das kommt ja dann offenbar von alleine, wenn die Bedingungen stimmen.
Ich habe mich nämlich auch gefragt, ist es nicht eigentlich viel sinniger? Also, wenn ich jetzt einen Rasen habe in meinem Garten, so, dann möchte ich mich ja wahrscheinlich mal ab und zu darauf bewegen. Ich möchte mich vielleicht mal draufsetzen, mit einer Liege da drauflegen und so weiter. Aber ich muss mich auch darum kümmern. Das heißt, ich muss, wenn ich jetzt so eine Rasenfläche habe, ich muss sie ab und zu abmähen. Und das ist ja Arbeit. Aber wenn ich dort Moos habe, das Moos wächst ja nicht hoch. Ist das nicht eigentlich viel einfacher, weil du dann weniger mähen musst?
Aber wahrscheinlich würde es dabei stören, wenn du dich draufsetzen willst, ist es ja immer oft sehr feucht, ne? Dann ist es halt sehr nass und das Gras hält die Feuchtigkeit ja nicht so gut.
Ja gut, aber wenn du dich
Das
mit
würde
einer Liege
vielleicht
da
stören.
drauf legst.
In der Liege, das könnte natürlich funktionieren.
Weil
Wahrscheinlich
vielleicht.
Ästhetik, ne?
Ja, aber ich meine, Und ich bin bei meiner Moossuche auch auf etwas gestoßen. Man kann sich Mooswände fürs Büro kaufen. Die sind unglaublich teuer, sollen aber beruhigende Wirkungen haben.
Ich weiß, dass wir hier auch so eine Mooswand in der Innenstadt haben und die ist auch gelb inzwischen. Also die ist auch nicht mehr grün. Das sieht halt dann auch nicht so schön, also sieht halt dann auch aus, als ob es tot alles wäre. Und bei dem Rasen halt das Gras und alles andere rauszukriegen und dass nur Moos da wächst, ist glaube ich auch nicht so einfach. Da muss halt schon viel zusammenkommen, dass das Gras so schlecht wächst und das Moos trotzdem noch gut genug, dass es dann nur so wächst.
Ja, ist ja auch gar nicht die
das, eben, was man haben möchte. Wir wollen ja Biodiversität bei uns.
Richtig. Ein Negativfaktor wäre vielleicht, wenn ich jetzt das Gras anziehe, um damit zum Beispiel Tiere zu ernähren.
Stimmt.
Gut, das Moos wird wahrscheinlich nicht so gerne, also die Kühe fressen wahrscheinlich nicht so gerne Moos.
Eher nicht, nee.
Deswegen wäre das vielleicht noch was man bedenken könnte. Aber ansonsten würde ich mir einfach bei Moos noch nicht so viele Gedanken machen. Wenn jetzt ein bisschen da wächst, genau das, was Steff sagt, das ist schön. Kinder spielen damit sehr gerne, ich habe damit auch sehr gerne gespielt. Aber man soll es nicht essen, wie gesagt, das ist ein Akkumulator für verschiedene Sachen. Wenn es so viel Feinstaub aufnimmt, dann ist der Feinstaub auch da drin.
In dem Moos. Hast du das vielleicht auch noch gegessen?
Vielleicht habe ich es verdrängt. Ich habe viele Dinge gegessen, als ich klein war.
Okay.
Aber vielleicht noch eine naja, schmunzlige Sache. Und zwar das verbreitetste Moos, was sich im Rasen verbreitet. Das nennt sich das Rhytidiadelphus squarosus. So heißt das. Und der deutsche Name davon ist der sparrige Runzelbruder.
Das ist ein guter Name, der gefällt mir.
Ja, sparriger Runzelbruder ist das verbreitetste Moos, was wahrscheinlich in unserer Wiese wächst.
Könnte nach meinem Bruder benannt sein.
Hätte mir die Notizen besser notieren sollen. Und zwar kam ich, als ich über Moos mich eingelesen habe, kam ich dann auch sehr schnell auf das Torfmoos. Ja, du kennst ja Moore und in Mooren wächst auch viel Moos und dieses Torfmoos, vor allem wenn es in einem Moor wächst, dann ist es ja sehr feucht, dann wächst die obere Schicht weiter nach oben und die unteren Wurzelteile sterben ab, aber weil es dort keinen Sauerstoff gibt, verrotten sie nicht, sondern lagert sich da unten ab und das ist dann das Torf, was sich im Moor nach und nach absetzt. Mhm. Übrigens sehr langsam, ich glaube 1 Millimeter pro Jahr.
Umso schlimmer, dass sie moral abgebaggert werden, um Torf für verschiedenste Erden zu kriegen. Unser Landwirtschaftsminister Cem Özdemir hat gesagt, mit Torf, Erde etwas anzubauen, ist wie mit Kohle zu heizen. Fand ich einen ganz guten Vergleich.
Ja, genau. Das ist ein großes Problem, deswegen. Und Torf ist so gut wie in allen Gartenerden drin. Also es gibt welche, die sind torffrei. Es gibt auch welche, da steht drauf, Torf reduziert. Er ist dann halt so ein bisschen Augenwischerei, ne? Zu sagen, ja gut, wir haben halt ein bisschen weniger drin. Bei vielen wird gar nicht angegeben, wie viel Torf da drin ist. Ich selbst habe noch demnächst Biogartenerde gesehen, die auch als Hauptbestandteil Hochmoortorf drin hatte, wo ich dachte, Biogartenerde hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass Torf da rein darf, aber anscheinend darf es das.
Ja, also es ist ja nicht nur für das Biotop Moor ein großes Problem, sondern auch für die Umwelt, weil sehr viel CO2 dabei wieder freigesetzt wird. Und deshalb, also in allen Punkten negativ, außer natürlich, wir haben auch im Studium viel über Substrate gesprochen, Torf ist halt das optimale Substrat, ne? Wenn man so eine, wie so einen Skillbaum hat, wo man so einzelne Fähigkeiten, ne, Wasserhaltefähigkeit, wie gut ist es belüftet und so hat, dann haben so viele nachgemachte Substrate, haben einzelne Punkte sind sie immer sehr gut und in anderen so mittel und Torf ist halt bei allem sehr gut und das halt noch nicht so einfach nachzumachen. Und deshalb wird es wahrscheinlich so viel genutzt und man kann es ja auch, kommt ja auch relativ einfach dran. Und deshalb betreibt man da halt lieber Raubbau irgendwie und baut es ab, statt eine Lösung zu nutzen, die vielleicht nicht ganz so gut ist. Und auch, es ist natürlich auch alles sehr energieintensiv zum Teil, ne? Wenn ich dann irgendwie Glaswolle als Alternative, Steinwolle als Alternative nutze, die bei 1000 Grad hergestellt wird, kann man sich halt vorstellen, dass es sehr energieintensiv ist, sowas zu nutzen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Können wir gerne mal sprechen über Substrate. Da kann ich viel zu
genau erzählen. Du hast gerade auch gesagt, es hat bei vielen Faktoren rankt es ziemlich hoch. Und ein wichtiger Faktor ist ja auch die Wasserhaltekapazität, die es dann auch hat. Es kommt, ich meine, es stammt ja aus Moos auch. Und da ist zum Beispiel ein Stoff, den man als Ersatzstoff nehmen könnte, wäre Pflanzenkohle. Hatten wir auch schon öfters drüber gesprochen.
Das habe ich eben, als Steff das gesagt hat, dachte ich, ja, es sind viele Eigenschaften, die Pflanzenkohle auch hat. Klingt ein bisschen wie Pflanzenkohle über der Erde.
Ja, ne? Ja, genau. Und nochmal kurz zu den Mooren. Das Moos nimmt, ne, durch das Wachstum CO2 durch die Luft auf und speichert es in der Biomasse, also in den Wurzeln und so weiter. Und wenn diese Wurzeln dann absterben und nicht verrotten, dann bleiben sie im Boden und dann bleibt der Kohlenstoff, der darin gespeichert war, praktisch auch im Boden. Aber wenn wir es abgraben, abbaggern und dann in unsere Gartenerde verwerten, dann verrottet das ja in der Gartenerde. Und durch diese Verrottung wird das CO2 wieder frei. Und deswegen ist es so schrecklich, dass so viele Moore abgebaggert werden fürs Klima.
Ja. Ja, also wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, Torf vermeiden.
Genau, richtig. Dann und auch aktiv, wie gesagt, aktiv drauf zu gucken bei der Gartenerde. Immer schön drauf gucken, ist da wirklich Torf drin oder nicht. Muss man hinten drauf gucken. Manchmal steht das da nur ganz klein drin. Und dann lieber zurückstellen. Ich habe auch schon bei Gärtnereien, die hatten viele verschiedene Gartenerden und alle hatten Torf. Dann bin ich halt zu einer anderen gegangen. Ja. Weil das muss man echt nicht unterstützen. So, genau. Ich bin am Ende mit meinen ganzen Informationen. Ich hoffe, du hast einiges heute dazugelernt, Franz. Nächstes Mal haben wir eine Abfrage.
Okay, ja, ich werde mich intensiv auf das Thema Moos vorbereiten. Hier, meine Vokabeln werden sitzen, wie der Daniel Jung immer sagt.
Erste Frage, wie heißt die Fachrichtung der Mooswissenschaft?
Bryologie natürlich.
Ach, guck mal.
Die Lehre von der Brühe, das habe ich mir gemerkt.
Sehr schön. Wenn ihr noch einige Fragen oder Anregungen oder Anmerkungen habt zum Thema Moos oder zu den anderen Themen, über die wir mal gesprochen haben irgendwann, könnt ihr uns das gerne mitteilen auf unserer per Mail, gerne bei podcast@keep-it-grün.de oder anstatt Podcast könnt ihr auch einen von unseren beiden Namen hinpacken. Sonst könnt ihr auch gerne uns bei Instagram schreiben oder auf unsere YouTube-Videos antworten, da kann man ein bisschen diskutieren. Damit wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.
Ciao.